Mit Judith Heidkamp und heute natürlich mit Herrn K.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Zum Beispiel der berühmte erste Satz aus Franz Kafkas Prozess. So viel Kafka war nie wie in diesem seinen 100. Todesjahr. Der Schriftsteller, der die Moderne miterfand, er ist überall präsent. Heute ist der Jahrestag, am 3. Juni 1924 starb Franz Kafka. Bei mir im Gespräch gleich jemand, der auf seine Art mit Kafka weiterlebt, kann man doch so sagen.
Eigentlich hängt alles an Franz Kafka. Er war dieser frühe Fixpunkt schon mit 15, 16, eben während der Schulzeit. Dann habe ich angefangen, die Autoren um ihn herum zu lesen, im Prager Kreis, Max Brod und so weiter. Dann kamen die Tschechen dazu, Bohumil Hrabal, der großer Kafka-Fan war. Und so entstand eigentlich diese Liebe zu Böhmen.
Der Schriftsteller Bernhard Setzwein mit seiner Liebe zu Böhmen und mit seinem Kafka-Roman. Gleich ein Gespräch mit ihm und dazu ein Blick in Kafkas Kosmos in der ARD-Audiothek.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Außerdem in dieser Stunde Büchermagazin auf Bayern 2. Auf allen Vieren der amerikanischen Multikünstlerin Miranda July. Dann Najem Walis Roman Die Stadt der Klingen. Das Rätseltaxi ist bestellt. Und musikalisch fangen wir heute an. Mit wem sonst? Mit der Kafka-Band um den Schriftsteller Jaroslav Rudisch. Die Musik macht aus Kafkas Prosa. Hier aus dem Schloss. Frieda.
Im Ausschank saßen einige Bauern. Das Bier wurde von einem jungen Mädchen ausgeschenkt, das Frieda hieß. Ein unscheinbares, kleines, blondes Mädchen mit traurigen Augen und mageren Wangen.
Frieda!
Frieda, kennen Sie Herrn Klamm? Fragte K. Ja, wollen Sie Herrn Klamm sehen? Sagte Frieda. Durch das kleine Guckloch übersah K. fast das gesamte Nebenzimmer. An einem Schreibtisch saß Herr Klamm. Ein mittelgroßer, dicker, schwerfälliger Herr. Der schwarze Schnurrbart war lang ausgezogen. Auf dem Tisch stand ein Bierglas.
Frieda,
sagte K., kennen Sie Herrn Klamm sehr gut? Ach ja, sagte sie, sehr gut. Ich bin doch seine Geliebte. Klamms Geliebte, sie nickte.
Frieda,
waren Sie schon im Schloss? Nein, aber ist das nicht genug, dass ich hier im Ausschank bin? Freilich, sagte K. Freilich. Frieda. Frieda. Sie nahm eine Peitsche aus der Ecke und sprang mit einem einzigen neuen Sprung auf die Tanzenden zu. Wei meinu Klamowie, rief sie im Namen Klams. In den Stahl, alle in den Stahl.
So, und bei mir im Studio ist jetzt Bernhard Setzwein, Schriftsteller und auch Feature-Autor für den Bayerischen Rundfunk und Kafka-Experte. Oder eigentlich sogar mehr als das, denn Sie haben ja mit Kafka gelebt. Ne? Das kann man doch eigentlich über jemanden sagen, der einen Kafka-Roman geschrieben hat, oder nicht?
Ja, aber ich würde mich selber wirklich nicht als Kafka-Experten bezeichnen, als ein sehr leidenschaftlicher Kafka-Leser und so seit jungen Jahren, also meine Deutschlehrer, denen ich dafür heute noch danke, haben mich auf Kafka gebracht, wie es wahrscheinlich mit vielen war meiner Generation. Und seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen.
Kafkas Reise durch die buckelige Welt, so heißt der Roman. Und das ist eben Kafka-Fiktion. Wir sind in dem Roman 1961 und Dr. Kafka arbeitet als Eintrittskartenkontrolleur in einem Kino in Meran. Wie kommt das denn?
Also ich hatte schon lange die Vorstellung, etwas über Kafka schreiben zu wollen, literarischer Art, in romanhafter Art. Nachdem die Biografie von Rainer Stach erschienen war, dachte ich mir, also die Biografie nochmal nachzuerzählen, das ist witzlos und sinnlos. Die Leistung von Rainer Stach ist so einzigartig, da braucht man sich nicht auf denselben Pfad zu begeben. Und dann kam aber eines Tages die Idee, auch nach der Lektüre vom Schlusskapitel bei Rainer Stach, wo er dieses Sterben von Kafka beschreibt, das ja wirklich elendiglich war, damit darf es nicht aufhören und Kafka muss weiterleben. Und das war dann der Einstieg in diesen Roman, der behauptet, Kafka ist eben 1924 gar nicht gestorben, sondern untergetaucht, hat sich die Zeit des Zweiten Weltkriegs durch Europa durchgeschlagen und nach dem Krieg eben taucht er in Meran unter, unerkannt, und wird Kartenabreißer in einem Kino, weil er nämlich zu Lebzeiten tatsächlich ein großer Kinofan war.
Genau, also Kino ist einleuchtend, im Kino gewesen, geweint, kann jeder zitieren. Aber warum schreibt er nicht mehr?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und auch eine, die mich beschäftigt hat. Ich denke, der große Konflikt in seinem Leben war, dass er es nicht in Übereinstimmung bringen konnte, das Schreiben und das übrige Leben. Vor allem auch, was dann Familiengründung betrifft, heiraten, all diese Dinge. Das hat er einfach nicht zusammengebracht. Sodass ich mir dachte, wenn er tatsächlich davonkommt und wenn ich ihn überleben lasse, wie das genau geschehen ist, das soll der Leser bitte selber lesen, dann schließt er mit sich selber einen Pakt und sagt, dann höre ich das Schreiben auf, um quasi diesen Grundkonflikt des Lebens loszuwerden.
Das heißt, Sie versöhnen ihn ein bisschen mit dem Leben.
Kann man so sagen, ja. Und lass ihn ein geruhsames Leben führen, bis dann ein besonderes Ereignis eintritt in meinem Roman, das wieder alles ein bisschen aus der Bahn wirft, sagen wir mal so.
Das können wir verraten. Er trifft einen jungen Schriftsteller und die beiden machen sich auf die Reise durch die buckelige Welt. Und
ja, diese zweite Figur, die ja schon auch auf dem Buchcover abgebildet ist, die ist schon ganz wesentlich. Ich kannte diesen Marek Lasko, so nämlich heißt er, vor 3-4 Jahren selber noch nicht. Bin durch Zufall auf ihn gestoßen. Es war ein polnischer Autor, 1934 geboren, also wesentlich jünger wie Kafka. Und war dabei, eine literarische Karriere zu machen, wurde von den Kommunisten aus dem Land geworfen. Härter, brutaler, proletarischer, aber irgendwo mit Kafka verwandt. Und dann kam mir die Idee, ich lasse die beiden aufeinandertreffen, konfrontiere den gealterten Kafka mit diesem jungen Schriftsteller und lass ihn vor allem sich wiedererkennen in dem. Und das setzt dann diese ganzen Rückblenden und Erinnerungen in Gang. Das ist quasi der Motor der ganzen Erzählung.
Was Sie damit natürlich auch tun, dass Sie Kafka in die Zeit der 60er Jahre versetzen, Sie setzen voraus, dass er irgendwie den Zweiten Weltkrieg überstanden hat und dass er auch viel mehr weiß über das, was passiert ist, mit seiner Familie passiert ist. Also auf eine gewisse Weise konfrontieren Sie Kafka mit dem Holocaust und mit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, vielleicht hat sich's ergeben beim Schreiben, weil es war aber klar, irgendwie muss ich diese Familiengeschichte mit aufnehmen, auch die seiner 3 Schwestern, die ja alle in KZs umgekommen sind. Und es gibt zum Beispiel ein Kapitel, das mir sehr lieb und wichtig ist. Da trifft er noch einmal die Otla in einem Wald. Das ist so eine traumhafte Szene, wie es ja überhaupt bei Kafka sehr viele traumhafte Beschreibungen gibt. Und er assoziiert zuerst, sie sei eine Partisanin geworden und sei untergetaucht und habe sich gewehrt gegen das Schicksal, das ja dieser Familie gedroht hat. Aber sie stellt das dann richtig und sagt, nein, das träumst du nur oder das stellst du dir nur vor. Die Wahrheit war so und so und dann erzählt sie ihre Geschichte.
Und sie lassen ihn auch eigene Figuren treffen, also zum Beispiel aus dem Schloss.
Ja, das war natürlich auch ein besonderes Vergnügen für mich. Bei dieser Reise durch die buckelige Welt, die es ja wirklich gibt, es gibt einen Landstrich zwischen Graz und Wien, der nennt sich die buckelige Welt, da kommen sie in ein kleines Dorf, das am Fuße eines Schlossberges gelegen ist und es ist Nacht und es gibt eine Gastwirtschaft, in der sehr einfache Leute beim Bier sitzen. Also jeder, der das Schloss schon mal gelesen hat, wird sofort wieder erkennen, das ist die Szenerie vom Roman Schloss. Und er begibt sich dann zu diesem Schloss. Alles steht offen, alle Türen sind offen, man kann überall reingehen. Und dort trifft er dann eine seiner eigenen Romanfiguren.
Sie selbst hat es ja biografisch nach der Wende an die Grenze zu Tschechien verschlagen. Und ich habe gelesen, Sie haben irgendwo mal gesagt, Sie hatten dann Gelegenheit, so viele böhmische Schlösser zu besichtigen oder zu sehen, die für Sie alle irgendwie Kafka-Schloss waren.
Ja, ich bin im Wendejahr 1990 bin ich nach Waldmünchen gezogen an der bayerisch-böhmischen Grenze. Wir haben einen eigenen Grenzübergang, genau zum Zeitpunkt der Grenzöffnung. Und damit hat sich auch für mich ein neues Themenfeld ergeben und Schreibfeld ergeben. Viele Leute wähnen immer, dass ich einen sudetendeutschen Hintergrund hätte, weil ich mich gar so sehr mit Böhmen beschäftige. Stimmt aber gar nicht. Eigentlich, ich habe erst die letzten Wochen wieder darüber nachgedacht, hängt alles an Franz Kafka. Er war dieser frühe Fixpunkt schon mit 15, 16 eben während der Schulzeit. Dann habe ich angefangen, die Autoren um ihn herum zu lesen, im Prager Kreis, Max Brod und so weiter, Leo Perutz, solche Autoren. Dann kamen die Tschechen dazu, Bohumil Hrabal, der großer Kafka-Fan war. Und so entstand eigentlich diese Liebe zu Böhmen.
Wie sehr ist für Sie Kafka denn in diese Region gebunden? Also wir lesen ihn immer als universalen Autor, aber Sie lesen ihn ja vielleicht anders.
Ja, das ist eine spannende Frage und die hat meiner Meinung nach zwei Seiten. Man versteht ihn sicher besser, wenn man all dieses Umfeld mal erlebt hat. War für mich auch so. Vor dem Jahr 1990 war er für mich dieser düstere, nicht recht einordnbare Autor, der aber auch große Faszination ausstrahlt. Aber in dem Moment, wo ich sein Lebensumfeld in Ansätzen nachvollziehen konnte, also die Prager Welt, dann auch das böhmische Landleben, eben mit diesen Dorfgaststätten, wo die Leute beim Bier sitzen und wo dann irgendwo ein verfallenes Schloss ist. In dem Moment habe ich ihn, denke ich, auch besser verstanden und die Entdeckung dieses Humors bei ihm, der schon ein typisch böhmischer Humor meiner Meinung nach ist. Also was, der hat was Tiefgründiges, was Makabres, sehr Makabres, aber er ist unzweifelhaft da.
Ich muss ja sagen, ich fand eine Stelle in Ihrem Buch sehr schön. Bernhard Setzwein, da geht dieser Doktor Kafka in seinem betagten Alter von 78 Jahren Pilze sammeln. Und dann wird ihm plötzlich klar, Pilze waren das, was er immer mit dem Schreiben hatte erreichen wollen. Das perfekte, unabhängige Kunstwerk, der größte Teil davon gar nicht sichtbar. Zeitweise und nur vorübergehend die wunderlichsten Früchte treibend. Als Ganzes aber nicht verstehbar und nicht einzuordnen. Das klingt fast so ein bisschen wie Ihre Bilanz zu Kafkas Werk.
Ja, eine Umschreibung seiner Poetologie, könnte man sagen, ja. Und es ist ja wirklich, ich habe mal, weil Sie das schon erwähnt haben, ich mache auch Features für den BR, ich habe mal ein Feature über die Pilzewelt gemacht und über vor allem Pilzesammler auch und Pilzexperten. Und die haben mir die Augen geöffnet, was für ein wundersames Reich das ist und für ein wundersames Gebiet. Das größte Lebewesen auf der Welt ist wahrscheinlich ein Pilz, der Hallimarsch, der kann so groß werden wie zwei Landkreise.
Das unterirdisch, muss man unterirdisch dazu sagen.
Jawohl, das ist ja richtig, ja. Ja, da habe ich dann diese Parallelität zu den Texten von Franz Kafka gesehen, die ja auch nie richtig einordnbar sind. Was ist das eigentlich? Also,
aber diese Parallelität, dieses Bild ist Setzwein. Das, ja, ist nicht Kafka,
ja,
oder?
Ja, das ist Setzwein, ja.
Wieso ist Kafka so Pop geworden? In diesem Jahr begegnet er einem wirklich überall, angefangen von Social Media, viel zitiert und natürlich in Tausenden von Veranstaltungen. Warum sagt er uns noch so viel heute? Was ist Ihre Antwort?
Also eine wirklich restlose Antwort habe ich natürlich auch nicht, aber es gibt ein paar Punkte. Ich denke einmal, er altert einfach nicht. Rein vom Sprachlichen her, wenn man das anschaut, wenn man zum Beispiel Zeitgenossen vergleichen würde, Thomas Mann, der Wortschatz, da sind schon so viele Wörter drin, die heute nicht mehr gängig sind. Beim Kafka liest man einen Absatz, man versteht alles. Gleichzeitig aber diese Tiefe, diese Unausdeutbarkeit, das ist, glaube ich, das Anziehende bei ihm. Und wenn man so etwas wie die Erzählung Die Verwandlung nimmt, das ist ja eigentlich die Erzählung eines adolescenten Menschen schlechthin. Man wacht auf in der Früh und hat plötzlich ein ganz komisches Körpergefühl. Oh, ich bin ja ein Ungeziefer. Ich glaube, das kennt jeder, der die Pubertät durchgemacht hat. Das sind die anziehenden Dinge bei ihm.
Auf Social Media sind die Zitate besonders begehrt. Also einzelne Sätze, die Menschen mitnehmen, weil sie ihnen etwas sagen.
Ja.
Geht Ihnen das auch so? Haben Sie auch ein Zitat, was Ihnen nahe geht, was Sie sozusagen immer dabei haben?
Ich habe leider ein relativ schlechtes Gedächtnis, was solche Sentenzen und Zitate. Ich stoße halt auch immer wieder auf neue. Und das, was mir jetzt momentan zum Beispiel sehr gefällt, ist der Ausspruch von ihm, Literatur sei das ernsthafte Gespräch zwischen zwei Menschen, nämlich zwischen Autor und Leser. Und das zum Beispiel, so ging es mir auch als junger Mensch, wie ich das gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, der spricht mich jetzt ganz ernsthaft an. Das ist kein Glamour, keine billige Unterhaltung oder sonst was. Der meint es ganz ernst. Das ist ein ernstes Wort und ein ernstes Gespräch, das er an uns richtet.
Bernhard Setzwein. Sein Roman Kafkas Reise durch die buckelige Welt ist in der Edition Lichtung erschienen. Ich sage Ihnen erstmal danke für Ihren Besuch und dann weisen wir noch hin auf Ihr Feature zu Kafka, das in der ARD Audiothek zu finden ist und das auch mit diesem Gedanken spielt, was wäre, wenn?
Erstaunlicherweise war Franz Kafka, der ja wenig herumgekommen ist in der Welt, dreimal in München. Und ein Aufenthalt davon, der ist besonders markant gewesen, erhielt dann nämlich eine Lesung und hat er bekanntlich in seinem Leben nur zwei Lesungen gemacht.
Alles, was sich in München angestellt, Franz Kafka an der Isar, so heißt das Feature. Bernhard Setzwein war zu Besuch im Büchermagazin. Ich sage Ihnen ganz vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Zwei Heimatsound mit der Münchnerin Malva, die hier das zweite Stockwerk besang, Second Floor. Auch auf dem kann's ja Kafkaesk zugehen. Und zwar schon, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ob man das Erdgeschoss mitzählen muss bei diesem Second Floor. Das tut man zum Beispiel in den USA, aber zum Beispiel nicht in Bayern. Bernhard Setzweins Feature über Kafka in München eben angesprochen, ist natürlich nur ein Kafka-Angebot in der ARD-Audiothek. Ich habe mit der Kollegin Kirsten Böttcher aus der Lesungsredaktion gesprochen, die viel dazu sagen kann, was da noch alles im Angebot ist. Was denn?
Ja, also es gibt wirklich momentan eine einzigartige Vielfalt und Masse in der Audiothek zu entdecken, liebe Judith. Also schade, dass gerade die Pfingstferien durch sind, sonst könnte man sie einfach komplett unter Kopfhörern verbringen oder sich Kafka imitieren, sozusagen schlaflose Nächte bereiten. Es ballen sich auch dort wunderbare Lesungen, biografische Feature, Hörspiele, Gespräche über Kafka, Tagebucheinträge, Rezensionen zu Neuerscheinungen und. Also wenn man in der ARD-Audiothek das Stichwort Kafka in dem Suchfeld eintippt, bekommt man hunderte Audios zur Auswahl gerade.
Weil sich die ARD-Anstalten natürlich quasi immer schon mit diesem modernen Klassiker beschäftigt haben. Es gibt also Produktionen aus allen möglichen Zeiten. Du hast dich für jetzt besonders mit Kafkas Erzählung beschäftigt. Inwiefern? Was kann man da hören?
Klar, also die literarischen Lesungen liegen mir natürlich besonders am Herzen, auch weil es mein redaktioneller Tanzbereich ist. Und für die Lesung in diesem Kafka-Jahr muss ich etwas ausholen, denn es ist doch ein großes Podcast-Projekt geworden. Alle Literaturabteilungen der Landesrundfunkanstalten haben zusammengearbeitet und ihre jeweiligen Kafka-Schätze aus den Archiven gehoben oder auch neu aufgenommen, also neu produziert. Und daraus wurden 5 Podcast-Feeds kuratiert, exklusiv für die Audiothek. Das sind alle 3 Romanfragmente, also das Schloss, der Verschollene und der Prozess. Dann ein Podcast-Feed ist allein der Kurzprosa gewidmet, heißt Kafkas Kosmos Erzählungen. Darin sind sukzessive 28 Erzählungen zu hören, die Verwandlung natürlich oder in der Strafkolonie bis zu 3-minütiger Kurzprosa, die, finde ich, definitiv auch einen weniger düsteren Kafka-Stil zeigt. Also es gibt kurze Angebote auch. Und ein Podcast-Feed gehört Lesungen aus Briefen an Lebensgefährtinnen und an Freunde sowie Tagebuchauszüge. Und diese 5 Podcast-Feeds aus den ARD-Literaturabteilungen liefern schon mal um die 50 spannende Stunden vorgelesenen Kafka. Übrigens von so renommierten Schauspielern wie Uli Mattes, Peter Matic, Christian Brückner, Percy Adlon, Peter Simonischek und Bodo Primus und.
Hat dir was besonders gut gefallen?
Naja, also dir ist sicherlich eben schon bei meiner Aufzählung der Kafka-Interpreten der leichte Herrenüberhang aufgefallen.
Deutliche Herrenüberhang.
Es liegt ja auch nahe, aber einer meiner Lieblinge ist die Erzählung Ein Hungerkünstler, gelesen von Mechthild Grossmann, die man, oder zumindest ich, vor allem aus dem Tatort Münster kennt.
Die Staatsanwältin.
Mhm. Und wenn du magst, können wir kurz reinhören.
Ja, gerne.
Dann also, am 40. Tage wurde die Tür des mit Blumen umkränzten Käfigs geöffnet, eine begeisterte Zuschauerschaft erfüllte das Amphitheater, eine Militärkapelle spielte, 2 Ärzte betraten den Käfig, um die nötigen Messungen am Hungerkünstler vorzunehmen, durch ein Megafon wurden die Resultate dem Saale verkündet und schließlich kamen 2 junge Damen, glücklich darüber, dass gerade sie ausgelost worden waren, und wollten den Hungerkünstler aus dem Käfig ein paar Stufen hinabführen, wo auf einem kleinen Tischchen eine sorgfältig ausgewählte Krankenmahlzeit serviert war. Und in diesem Augenblick wehrte sich der Hungerkünstler immer.
Ein Hungerkünstler, der nicht aufhören will mit seiner Kunst in Anführungszeichen, eine tragikomische Parabel aufs Liebe, Leid einer Künstlerexistenz, gelesen von Mechthild Grossmann mit ihrer sandpapiernen Stimme. Mhm. Diese Erzählung ist in einer Woche online verfügbar, ab dem 10. Juni. Gerade seit heute Morgen online ist übrigens Kafkaeskeste Erzählung, die berühmte Verwandlung mit Peter Simonischek.
Ah, okay. Ja, Kafka ist natürlich im Laufe der Jahrzehnte in mannigfacher Form adaptiert worden. Film, Musik, Theater, alles Mögliche. Und zum Hören gibt es sowohl die Lesungen wie auch die großen Romanfragmente. Er hat ja keinen wirklich vollendet. Die gibt es als Lesungen und als Hörspiele. Was ist da für dich jeweils der Reiz?
Ja, ich finde, jetzt hat man wirklich die einmalige Chance, Hörspieladaption und Lesung pur nebeneinander zu stellen, also zu vergleichen. Manche sind vor 70 Jahren entstanden, manche sind ganz frisch produziert und sie müssen es ja hörbar konkretisieren. Wie machen die das? Da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, über die man sich bestimmt auch schön streiten kann, so viel kann ich sagen.
Also ganz viele Hörempfehlungen von Kirsten Böttcher aus der Lesungsredaktion. Kannst du noch was anderes Kafkaeskes empfehlen jenseits der Audiothek?
Ich muss natürlich noch was zu Bayern 2, zu unseren Lesungen sagen. Nämlich ab Donnerstag im Salon, kurz nach 20 Uhr, startet unsere Lesung Der Verschollene. Da fährt der junge Held Karl Rossmann in ein fiktives Amerika. Kafka war ja leider nicht selbst da. Sehr spannende Lesung zu hören.
Kafka von allen Seiten und vor allem zum Hören. Kirsten Böttcher war das im Bayern 2 Büchermagazin im Kulturleben. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gern.
Die arabische Sprache, in der ich immer jetzt meine Romane geschrieben habe, ist eine Sprache, die ist bei mir in der Seele seit meiner Kindheit. Das ist das Einzige, das man mir nicht beschlagnahmen konnte. Und die deutsche Sprache ist eine erworbene Sprache, es hat vom Null angefangen. Und deshalb habe ich gedacht, wenn ich einen Roman schreibe, was einige Kollegen von mir auch tun, schreiben sie über Figuren, Protagonistinnen ihrer Heimat auf Deutsch. Das war für mich unmöglich, dass ich über jemanden, der in Bagdad lebt oder in Damaskus oder in Kairo und denkt auf Deutsch. Und deshalb habe ich gedacht, wenn ich einen Roman schreibe, in dem nur Protagonisten in Deutschland leben oder Deutsche sind oder der Ort ist Deutschland, dann schreibe ich diesen Roman auf Deutsch.
Das war jetzt unser Sprung von Kafka in die zeitgenössische Literatur. Najem Wali war das, der im deutschen Exil zum Schriftsteller und zum engagierten Journalisten wurde. Mit $300 und einer Büchertasche floh er 1980 während des ersten Golfkriegs aus dem Irak. Heute setzt er sich neben seinem Schreiben als Beauftragter des Writers in Prison, Writers at Risk Programms des deutschen PEN ein. Außerdem initiierte er die westfälischen Friedensgespräche. Bislang schrieb er auf Arabisch, wie gehört, und legt jetzt eben zum ersten Mal einen Roman vor, der auf Deutsch verfasst wurde. Die Stadt der Klingen. Sigrid Brinkmann hat den Autor getroffen und stellt das Buch vor.
2015 lernte Najem Wali bei der Buchmesse in Costa Rica einen Mann kennen, dessen Familie in der traditionsreichen Solinger Messerindustrie tätig war. Von ihm erfuhr er, dass regelmäßig irakische Delegationen der Baas-Partei in die Klingenstadt reisten, um Messer, Bajonette und Schwerter zu kaufen. Die Verbindung der Stadt Solingen zum diktatorischen Regime Saddam Husseins und Gespräche, die Wali 2016 mit syrischen Geflüchteten im griechischen Auffanglager Idomeni führte, inspirierten ihn, Solingen zum Handlungsort seines Romans zu machen. Schließlich war die Stadt
eine der ersten deutschen Städte, die Gastarbeiter gehabt hat. Und die ersten kamen dort aus den afrikanischen deutschen Kolonien. Solingen hat schwarze Gesichter sehr früh gekannt als andere Städte in Deutschland.
Aber nicht verhindert, dass Rechtsextreme 1993 einen Brandanschlag verübten, bei dem 5 Frauen und Kinder getötet wurden. Wali versammelt in die Stadt der Klingen auch den rassistischen Stammtisch.
Der deutsche Macho, der deutsche Mann. Als Erste, was er gesagt hat, sie klauen uns unsere Frauen. Sie machen unsere Frauen hörsch. Ich habe diesen Satz sogar selbst gehört, als ich in Deutschland gekommen bin und angefangen habe zu studieren.
Der Protagonist des Romans, zugleich der Ich-Erzähler, ist ein Deutsch-Iraker, der seinen Job als vereidigter Dolmetscher verlor, weil er bei amtlichen Befragungen zu viel Solidarität mit Asylsuchenden erkennen ließ. Jetzt trinkt er und lässt skurrile Flohmarkthändler für ein Handgeld Krempel in seiner Wohnung einlagern. Mit viel Humor beschreibt Wali das Milieu, in dem Armin Highway, Hans der Rote und die chinesische Backe ihr Geschäft betreiben. Durch sie lernt er eine warmherzige alte Frau kennen. Ihre Lebensgeschichte bildet den Kern des Romans. Sehr jung hatte sie sich in einen Iraker verliebt, auf Druck ihrer industriellen Familie aber einen mit den Nationalsozialisten fraternisierenden Messerfabrikanten geheiratet. Wali verschränkt das Schicksal des verhinderten Liebespaares mit einer zarten Romanze, die sich zwischen dem Protagonisten und einer jungen Irakerin entspinnt. Jeder zunächst unbedeutend scheinende Schritt passt perfekt in die vom Autor minutiös orchestrierte Gesamthandlung. Stadt der Klingen ist ein Liebesroman, eine lebhafte Milieustudie und zugleich eine komplizierte Kriminalgeschichte, die Najem Wali mit Details aus dem Leben des deutschen Gesandten und Orientalisten Fritz Grobber anreichert. Grobber unterstützte bis 1941 nachweislich arabische Nationalisten im Kampf gegen die britische Kolonialmacht im Irak. 1955 aus sowjetischer Gefangenschaft entlassen, reiste er wieder nach Bagdad.
Das hat mich fasziniert, diese Hartnäckigkeit bei diesem Menschen. Er wollte immer Irak nazifizieren.
Im Roman stilisiert Wali den nazitreuen Botschafter zu einem Drahtzieher, der dem Inhaber eines Solinger Messerschmiedebetriebs in den 1960er Jahren lukrative Geschäfte im Irak vermittelt. Seilschaften, die auf alte Kriegskameradschaft gründen und langlebige Ressentiments gegenüber Frauen mit Liebesbeziehungen zu nichtdeutschen Männern, ziehen sich als roter Faden durch den Roman. Najem Walis heutige Frauenfiguren haben allerdings gelernt, sich zu wehren und Verbündete zu finden. Mit Elisabeth, Amira und der chinesischen Backe hat der Autor eindrucksvolle Charaktere geschaffen, die findig und unbeirrt für ihr Glück kämpfen.
Najem Wali, Die Stadt der Klingen. Sezession Verlag, 25 Euro. Ein Autor, der für dieses Buch sehr bewusst die deutsche Sprache benutzt hat. Und um Umgang mit Sprache geht es auch in dem Sachbuch, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir vom Kapitalismus reden, fragt es. Von Märkten, Angebot und Nachfrage, dem freien Spiel der Kräfte oder vielleicht doch eher von politischen Entscheidungen. Große Fragen, die ins Herz unserer Wirtschaftsweise treffen. Simon Sahner und Daniel Stehr untersuchen Begriffe und Narrative in Die Sprache des Kapitalismus. Beate Meyer-Frankenfeld hat das Buch gelesen und mit Simon Sahner gesprochen.
Er ist ein empfindliches Wesen, der Markt. Ein Akteur mit eigenem Willen, eigenem Seelenleben sogar. Das jedenfalls legt der Wortgebrauch in Politik, Wirtschaft und Medien nahe. Der Markt reagiere abwartend, heißt es dann. Er müsse beruhigt werden oder sich erholen.
Wenn man eben sagt, der Markt ist so ein scheues Lebewesen und das darf nicht verstört werden und wir müssen da ganz vorsichtig mit umgehen, dann verschleiern wir eben auch wieder, dass der Markt letzten Endes wir sind. Und wenn wir in einem demokratischen Staat über den Staat mitentscheiden, dann haben wir auch eine Handlungsmacht, wenn es darum geht, den Markt zu regulieren.
Simon Sahner ist Literaturwissenschaftler. Zusammen mit dem Ökonomen Daniel Stehr hat er eine Sprachkritik zu suggestiven Begriffen und Redeweisen über unser Wirtschaftssystem vorgelegt. Die Grundannahme lautet, die Sprache des Kapitalismus ist nicht neutral. Sie bezeichnet nicht einfach, was ist, sondern beeinflusst unsere Wahrnehmung. Das zeigen die beiden Autoren an zahlreichen Beispielen. Metaphern etwa, die ökonomische Zusammenhänge wie Naturphänomene behandeln und von einem Tsunami der Energiepreise sprechen oder, wie der damalige Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, die Finanzkrise 2008 einen perfekten Sturm nennen.
Wir sehen in diesen Metaphern, dass sie suggerieren, was sie beschreiben, das passiert einfach. Das lässt sich nicht verhindern. Und weil es sich nicht verhindern lässt, ist unsere einzige Chance, darauf noch zu reagieren. Eben zum Beispiel mit einem Rettungsschirm.
Mit Naturmetaphern lässt sich ausblenden, wer für etwas Verantwortung trägt und wer profitiert, so die These der Autoren. Das ist überzeugend. Umgekehrt jedoch liefern sie selbst eine allzu personalisierte Deutung. Preise steigen nicht wie eine Flut, sondern werden erhöht, halten sie fest, im Großen wie am Käsestand auf dem Wochenmarkt. Die wirtschaftliche Realität aber ist hochkomplex. Aktion und Reaktion sehr vieler Beteiligter bedingen sich in einer eigenen Systemlogik gegenseitig. Man muss die Sache also systematisch und gerade nicht persönlich betrachten. Genau darauf weisen Sahner und Stehr an anderer Stelle auch ausdrücklich hin – dort, wo sie typische Erzählmuster des Kapitalismus unter die Lupe nehmen. Das ebenso berühmte wie trügerische »Vom Tellerwäscher zum Millionär« ist ein solches Muster. Legenden von Unternehmergenies wie Steve Jobs sind ein anderes.
Wenn man aber solche Geschichten erzählt, dann vermittelt man damit, jeder kann es im Kapitalismus schaffen, wenn er nur innovativ und geniehaft genug ist.
Oder wenn er einfach keine Skrupel kennt.
Mein Name ist Jordan Belfort. In dem Jahr, als ich 26 wurde, habe ich 49 Millionen Dollar verdient. Schöne Scheiße, drei mehr und es wären eine Million pro Woche gewesen.
The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese aus dem Jahr 2013. Ein Kinorausch um Geld, Drogen, Risikopapiere, Betrug und Party. Und eine wahre Geschichte, die des Börsenmaklers Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio. Der Film gehört für Sahner und Stehr zu jenen Erzählungen des Kapitalismus, für die nicht leicht zu sagen ist, ob sie ihn kritisieren oder feiern, seine Exzesse offenlegen oder nicht doch ihren bösen Glamour genussvoll inszenieren. Was für die Autoren des Buches klar ist, für eine Alternative zum Kapitalismus gibt es bisher keine starken Geschichten. Im Gegenteil, die Alternativlosigkeit wird immer miterzählt.
Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie häufig wir in den letzten Monaten den Begriff Wohlstandsverlust gehört haben. Niemand will Wohlstand verlieren, natürlich nicht. Aber die Frage ist, A, was ist Wohlstand? B, wer verliert Wohlstand? Und wer sollte vielleicht Wohlstand hinzugewinnen? Und von dem her brauchen wir Erzählungen, und damit meine ich nicht nur Filme, Bücher und Serien, sondern wir brauchen politische Erzählungen, die vermitteln, es wird nicht alles schlechter, wenn wir etwas verändern, sondern vieles wird unter Umständen für viele Menschen auch besser.
Simon Sahner und Daniel Stehr haben ein Buch geschrieben, das den Kapitalismus politisch betrachtet und damit auch Machthierarchien offenlegt. Manchmal ist das schon mit simpler Wortwahl zu schaffen. Wer statt superreich überreich sagt, besteht darauf, dass ein bestimmtes Maß an Ungleichheit für eine Gesellschaft nicht gut ist. Natürlich wissen die Autoren und weiß man als Leserin, Sprachregeln zähmen den Kapitalismus nicht. Aber sie sensibilisieren dafür, dass nicht alles gut ist und vielleicht sogar ganz anders sein könnte.
Beate Meyer-Frankenfeld über Simon Sahner und Daniel Stehr, Die Sprache des Kapitalismus, S. Fischer Verlag, 24 Euro. Iron and Wine featuring Fiona Apple, All in Good Time.
All in good time, I gave it my best. I was alone till I found myself. Grew up to be a man, more or less. All in good time.
All in good time, I drifted away. I ran my mouth till I had nothing to say. You broke my heart, then I was okay. All in good time.
All in good time, I trusted my eyes. Treated my losses like clouds in the sky. Finally picked on some of my size. All in good time.
All in good time, I followed my nose. Learned where to bleed when a night comes to blows. Tried on your love, then I folded those clothes. All in good time.
Throw your bread to falling birds.
Buried friends and wasted words. Something wants to eat us all alive.
All in good time, my angel came back. Paid us some money, but that didn't last.
We wouldn't cry, but we couldn't laugh.
All in good time. All in good time, we felt like a star.
We closed our eyes and we opened our arms.
Ran off the road in our own stolen car. All in good time.
All in good time, and that's what it was. That cash in the mattress for love.
Dropped all our weapons and shrank from the blood. All in good time.
All in good time, we'd nothing to prove.
We took the bait till we lost the tooth.
No one believed it, but we told the truth. All in good time.
I told my future by reading your lips.
You wore my ring until it didn't fit. All in good time.
All in good time, we suffered enough. We met our muscle when push came to shove.
Im letzten Bayern 2 Büchermagazin fuhr unsere Rätseltaxi-Chauffeurin Walli, eine Figur aus einem Kunstmärchen, durch die Gegend. Und zwar den gestiefelten Kater, so wie Tieck ihn beschrieben hat. Von allen, die das wussten, ist Thomas Oettinger aus Plüderhausen der Glückliche, der ein Wunschbuch bekommt. Und zwar sollte es sein, das Fanbuch von Ilja Trojanow und Klaus Zeiringer, Von den Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft, in der letzten Ausgabe im Gespräch. Herzlichen Glückwunsch. Alle anderen kriegen heute eine neue Chance, nämlich jetzt. Wer ist der Fahrgast in Wallis Rätseltaxi?
Servus, ich bin's, die Walli.
Wo darf's denn hingehen?
Die Küste entlang. Coverick, Catchwith, Lizard Point, die übliche Route.
Immer noch nichts Neues.
Keine Anrufe, keine Briefe, keine Nachrichten. Als ob der Kontinent ihn verschluckt hätte.
Ja, vielleicht kommt er ja gar nicht mehr zurück. Wäre ja möglich.
In den Krieg hat er sich gestürzt. Drüben in Frankreich und in Deutschland. In neue Abenteuer. Können nicht genug davon kriegen.
Ja, mit dem ersten Schiff ist er auf und davon. So sehe ich das.
Unser Herz und unser Sinn sind auf ewig verflochten. Wir konnten es nicht mehr geheim halten.
Ein bisschen unvorsichtig schon, oder?
Ach, wer hätte denn ahnen können, dass mein Mann uns im Garten überrascht oder zu in flagranti.
Das war nur eine Frage der Zeit.
Wenn ich so zurückdenke an unsere Grotte mitten in der Wildnis oder an die Jagd im Wald. Zwei Leben wurden niemals so gemischt.
Ja, und alle wussten Bescheid.
Einmal hat sich mein Liebster sogar als Pilger verkleidet und so getan, als würde er am Strand ausrutschen mit mir im Arm.
Also, Ihr Mann hat sich wirklich was gefallen lassen, oder?
Dann hätte er ruhig weiter wegschauen können. Er wusste doch, dass sein Neffe und ich, dass wir...
Das ist aber schon viel verlangt.
Stattdessen stellt er mich auf die Probe mit dieser Esoterik-Nummer.
Ja, ein glühendes Eisen anfassen. Ja, das geht wirklich zu weit.
Und? Hab ich mich etwa verbrannt?
Na, sie haben einen Schwur abgelegt.
Kommt drauf an, wie man schwört. Auf den Wortlaut. Ich bin ja nicht von gestern.
Wie man's nimmt.
Halten Sie da vorne an der Klippe. Ich brauche dringend frische Luft.
Passen's aber um Himmels Willen auf, ja? Sonst werden's noch weggeblasen vom Wind.
Ich fühle mich zerteilt. Ich sehe mich dort auf dem Meer und bin doch hier an Land.
Ja, in Cornwall werden ja andauernd Liebesschnulzen gedreht. Das ist doch die perfekte Kulisse.
Wo kann ich mich jetzt finden? Wo kann ich mich suchen?
Nirgends ein Rat. Vergessen's ihn. Besser heute als morgen.
Niemals. In ihm liegt ja mein Leben. In mir sein Tod.
Also bitte, jetzt steigen's wieder ein.
Die Zeit wird's schon richten. Wenn wir bloß nicht dieses Zeug getrunken hätten, damals, als er mich aus Irland geholt hat.
Was? Welches Zeug? Guinness?
Nein. Wir dachten, es sei Wein. Holla die Waldfee. Danach gab's kein Halten mehr.
Ehrlich? Könnten Sie mir davon nicht auch was besorgen?
Ja, ich schaue ich mal, was sich da machen lässt.
Frühe Rauscherfahrungen vor Cannabis-Legalisierung. Was war das für ein Gebräu? Und vor allem, wer berichtete hier davon? Wenn Sie es wissen, sind Sie schon ein Stück näher dran an der Möglichkeit, sich ein Buch auszusuchen aus dieser Sendung. Schreiben Sie die Lösung an kulturleben@br.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, Kulturleben 80300 München. Stichwort Rätseltaxi, Wunschbuch dazu schreiben.
Grenzenlos hören. Bayern 2.
Als die kalifornische Künstlerin und Performerin und Filmemacherin Miranda July damals vor ungefähr 10 Jahren zum ersten Mal einen Roman vorgelegt hat, einen Band unter dem Titel »Der erste fiese Typ«, da war die Kritik ziemlich euphorisch. Ich kann mich noch gut daran erinnern, July war damals und ist das auch immer noch ein wirklich angesagtes Multitalent, sehr stilsicher in allen Künsten, die sie so betreibt. Irgendwie nerdig, irgendwie sehr fragil, aber damit auch sehr attraktiv für verschiedenste Menschen, die sich mit Kunst befassen. Das Reale kommt und geht und es ist nicht sehr interessant, ließ sie damals eine ihrer Figuren sagen. Und das gilt eigentlich weiterhin. Für Miranda July sind künstlerisch ergiebiger Spiele, Travestien, Obsessionen. Und jetzt ist im Mai gerade nach langer Pause wieder ein Roman von Miranda July erschienen. Und den hat Christine Hamel für uns gelesen. Grüß dich, Christine.
Hallo.
Auf allen Vieren heißt dieser Roman. Kann man ein Buch von Miranda July denn überhaupt als Roman für sich lesen oder ist der Kontext zu ihrer übrigen Kunst das Spannende?
Nein, nein, ihre Literatur steht absolut für sich selbst, denn die Autorin hat so einen ganz eigenen Ton. Sie schreibt immer auf der Höhe der Zeit und sie schreibt existenziell ergreifend, humorvoll und literarisch sehr gewandt und einfallsreich. Aber das Werk fließt natürlich so oder anders in ihre Romane auch ein. Sie schreibt immer aus der Perspektive einer Künstlerin.
Und es geht um Manien, würde ich jetzt mal sagen. Manien, Macken, Träume, merkwürdige Phasen, Stimmungen, Lebensentwürfe. Das ist so ihr Terrain. Ist das auch so in Auf allen Vieren?
Ja und nein. Der Roman beginnt zuerst als so eine Art Mystery-Krimi. Es gibt da einen Mann mit einem Teleobjektiv, der durch das Wohnzimmerfenster im Haus der Ich-Erzählerin ein Foto von ihr geschossen hat. Und sie selbst hat das gar nicht bemerkt, aber dem Nachbarn Brian ist diese Szene nicht entgangen und Brian arbeitet beim FBI. Das geht so hin und her. Die Ich-Erzählerin ist nämlich eine einigermaßen erfolgreiche Künstlerin und lebt mit ihrem Mann, einem Musikproduzenten und ihrem non-binären Kind in L.A. Diese Spannung, die da im ersten Kapitel aufgebaut wird, bleibt lange ganz ohne Aufklärung, denn plötzlich biegt dieser Roman ganz woanders hin ab.
Ich hatte mich jetzt auch gerade schon etwas gewundert, weil ich bisher anderes über den Roman gelesen hatte. Wohin biegt der Roman dann ab?
Also die Ich-Erzählerin will einmal quer durch die USA reisen. Aber wie das so ist im Leben, nur 30 Minuten von ihrem Zuhause trifft die Ich-Erzählerin an einer Tankstelle auf Davy. Das ist ein 14 Jahre jüngerer, etwas unbeholfener, ganz gut aussehender Typ, der bei einer Autovermietung arbeitet. Es kommt da zu einem Coup de Foudre und anstatt ihre Reise fortzusetzen, mietet sich die Erzählerin nun in einem Hotel ein und es passiert dann wieder etwas sehr Miranda July-mäßiges. Sie stattet dieses eigentlich schäbige Motelzimmer aufs Feinste mit Hilfe einer Innenarchitektin aus und diese Innenarchitektin wiederum entpuppt sich als die Gattin von David.
Das klingt ehrlich gesagt ganz schön kompliziert und nach mindestens der zweiten Zickzack-Kurve in diesem Buch, wenn nicht schon der dritten, was steckt denn als Generalthema dahinter? Geht es darum, aus dem Alltag auszusteigen?
Genau, es geht um den Ausbruch aus Strukturen, aus dem Alltag. Die Ich-Erzählerin stöhnt über das endlose Putzen und Kochen und Kümmern und Arbeiten. Eines Tages würde ich dieses Haus, diese Menschen und diese Stadt verlassen und ein vollkommen anderes Leben führen, ahnt sie. So heißt es im Roman. Und das ist so ein Extremismus der Gefühle, der da im Roman vorgeführt wird. Eine Austreibung aller Emotionen zum Zweck der Selbstfindung. Durch ihre zarte Liaison mit Davy, es bleibt vor allem beim Begehren, verstrickt sich die Romanheldin dabei dann aber immer mehr in so ein Lügengespinst gegenüber ihrer Familie. Sie muss ja auch immer noch so tun, als sei sie unterwegs nach New York. Das sind auch sehr viele komische Stellen im Roman. Und im Buch heißt es dann einmal, die einzige gefährliche Lüge ist es, die mich zwingt, mich selbst auf ein einzelnes praktisches Wesen zu reduzieren, das man verstehen kann. Ich bin ein Kaleidoskop und jede glitzernde Glasscherbe changiert, sobald ich mich bewege. Dass der Mensch einfach ganz viele verschiedene Seiten hat. Darum geht es ja immer in Miranda Julys Kunst. Sie verkleidet sich ja auch gern und es geht um diese schillernde Vielfalt an Ichs.
Der Roman wird ja teilweise gefeiert als der Roman zu den Wechseljahren. Wie siehst du das denn? Ist er das?
Ja, also das gibt auch der Roman tatsächlich her. Als die Heldin nach 3 Wochen im Motel wieder nach Hause kommt, findet sie sich kaum noch zurecht. Ihr Mann merkt, dass etwas nicht stimmt und er stellt sie eines Tages dann mal zur Rede. Im Roman heißt es dann, ich komme in die Wechseljahre. Und der Mann, der Ich-Erzählerin, nimmt das tatsächlich dann auch sehr ernst. Er will sich dann einlesen. Die Wechseljahre sind ja tatsächlich so eine Umbruchszeit. Man weiß, wenn man noch etwas Grundlegendes ändern will im Leben, dann muss man das tun, denn es bleibt ja nicht mehr allzu viel Zeit vor einem und der ganze Körper verändert sich ja und das, auch das wird alles durchbuchstabiert. Es wird die veränderte Sexualität, schaut sie sich genau an und sehr empathisch, sehr lustig auch und dass es gar nicht bedeutet, dass es unbedingt ein Abschied ist, sondern sie zeigt ja gerade, dass es ein totaler Aufbruch ins Neue ist.
So wie du das erzählst, dauert es relativ lange, bis der Roman diese Kurve dahin kriegt. Ist er von vornherein so angelegt als ein Wechseljahre-Roman?
Er ist unbedingt als Wechseljahre-Roman angelegt. Es gibt sogar Passagen, Da bekommt der Roman fast so eine Art Service-Charakter. Da werden Freundinnen befragt, wie es bei denen ist. Da werden Vergleiche aufgestellt. Da werden Umfragen zu Rate gezogen. Das ist bisweilen etwas mühsam. Und in der Mitte des Buches gibt es sogar einen langen Abschnitt, in dem die Erzählerin ihren Hormonspiegel testen lässt. Aber es geht auch viel um Träume, Versehrungen, Bedürfnisse, Intimität, Schmerzenspunkte und immer nach diesem Lateiner-Motto, ich bin ein Mensch, nichts Menschliches, denke ich, ist mir fremd. Und im Ton ist Miranda July dabei immer sicher. Es wird also nie kitschig oder betulich womöglich, sondern sie verhandelt das auf eine sehr humorvolle, leichte Art.
Und sag mal, spielt der FBI-Agent aus dem ersten Kapitel noch irgendeine Rolle?
Nein, der spielt keine Rolle mehr, sondern es ist da nur schon angelegt, dass die Ich-Erzählerin durch das Beobachtetwerden eine gewisse Lust empfindet.
Vielen Dank, Christine. Christine Hamel war das über Auf allen Vieren von Miranda July, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, übersetzt von Stefanie Jacobs, 25 Euro. In Mailand ist übrigens gerade eine künstlerische Werkschau zu sehen, veranstaltet von der Fondazione Prada. Miranda July, New Society, bis Oktober. Und das ist Fetziges von dem Mann, der mit dem Soundtrack zu Harry and Sally berühmt wurde, Harry Connick Jr., Elijah Rock.
Ezekiel said he saw him as a wheel in the middle of a wheel. John talked about him in the book of the seven seals. Some call him Rose of Sharon, others call him Prince of Peace. But I can tell everybody he's been a rock and a shelter for me. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come in the glory. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come. Satan's a liar and a conjurer too. If y'all don't watch out, he'll conjure you. If I could, I surely would stand on the rock where Moses stood. I remember my day, I remember my hour, when the Lord saved me with his holy power. Wish y'all could have been there, what I went through. The church was on fire with the Holy Ghost too. Elijah, one of these mornings and it won't be long, y'all gonna look for me and I'll be gone. Going up to glory to sing and shout, ain't nobody there gonna put me out. I know that my role's gonna fit me well. I tried it on and now I can tell. Y'all get to heaven before I do. Tell all of my friends I'm coming too. Yeah. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come in the glory. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come in the glory. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come in the glory. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come in the glory. Sing it!
never know when that day's gonna come. Imagine. Might be today. Imagine. Might be tomorrow. Imagine. Might be next week. Imagine. But we gonna be there. Imagine. Mama, I'ma be there. Grandma, Grandpa, I'ma be there. We all be together.
Und damit sind wir schon wieder am Ende des Bayern 2 Büchermagazins. Heute ging es bei uns um Kafkas Reise durch die buckelige Welt von Bernhard Setzwein, um Najem Boalis Roman Die Stadt der Klingen und um Auf allen Vieren von Miranda July. Am Mikrofon war Judith Heidkamp. Das Team dankt fürs Zuhören.